D-Radio Wissen. Update.
Rücktritt forderten die Demonstranten gestern Abend. 25.000 waren es alleine in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.
Heute, einen Tag später, haben die Demonstranten in Rumänien ihr Ziel erreicht. Ministerpräsident Viktor Ponta ist zurückgetreten und mit ihm seine komplette Regierung. Nach dem tödlichen Feuer in einem Club war der Druck auf Ponta noch einmal gewachsen. Es geht aber in Rumänien um mehr als um einen Regierungschef. Es geht um die weit verbreitete Korruption in dem EU-Land, die den Brand mit mehr als 30 Toten wohl möglich gemacht hat. Rumänien hat davon offenbar genug. Unser Top-Thema im Update bei die Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Das Feuer vom Freitagabend hat für viele Rumänen das Fass zum Überlaufen gebracht. Gestern Abend gingen etwa 25.000 Menschen in der Hauptstadt Bukarest auf die Straße, riefen Korruption tötet. Und sie forderten den Rücktritt von Viktor Ponta. Diese Forderung hat der sozialdemokratische Regierungschef heute erfüllt.
Ich stelle fest, es gibt eine begründete Empörung in unserer Gesellschaft und es gibt den begründeten Wunsch, dass nicht nur die Clubbesitzer Verantwortung übernehmen, sondern dass dies auch auf höherer Ebene geschieht. Ich bin bereit, diese Geste, die von einem Teil der Gesellschaft erwartet wird, zu tun. Heute lege ich selbstverständlich mein Amt als Ministerpräsident nieder.
Ponta ist schon seit einiger Zeit angezählt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit dem Sommer gegen den 43-Jährigen. Die Liste der Vorwürfe ist lang: Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Eine mögliche Verhaftung gab es nicht, weil das Parlament sich weigerte, Ponta die Immunität als Abgeordneter zu entziehen. Seine Amtszeit wäre eigentlich erst in einem Jahr zu Ende gegangen. Jetzt also Pontas Rücktritt, zu dem ihn auch Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis gedrängt hatte. Nach dem Feuer am Freitagabend kritisierte Iohannis die Sicherheitsmängel in der ausgebrannten Disco und die Zustände im Land insgesamt.
In diesem Moment haben wir die Pflicht, eine Lektion zu lernen, für die leider so viele Leben geopfert wurden und die mit so viel Leid bezahlt wurde. Wir dürfen die Inkompetenz von Behörden, die Ineffizienz von Institutionen nicht tolerieren. Wir dürfen der Korruption nicht mehr gestatten, sich auszubreiten, bis hin zum Mord.
Das Feuer in dem Club in Bukarest hat in Rumänien Trauer, aber auch wütende Proteste ausgelöst. In der Disco wurde während eines Konzerts Feuerwerk eingesetzt. Dabei gingen Schallschutzverkleidungen in Flammen auf. Die Gäste gerieten in Panik. Vor allem, weil wohl nur ein Ausgang geöffnet war, berichtet einer der Besucher.
Ich wollte zurück, um den anderen Freunden rauszuhelfen, aber wir konnten nicht mehr rein, denn es lagen Leichen am Boden, über die sich andere regelrecht hinüberkämpften, um von dort rauszukommen. Ich habe Menschen gesehen, die buchstäblich lichterloh brannten, ihre Kleider brannten. Es war wie in einem Horrorfilm.
Die Betreiber des Clubs stehen im Verdacht, sich die Genehmigungen für ihren Laden mit Schmiergeld gekauft zu haben, um Kosten beim Brandschutz zu sparen. Wände und Decken waren nicht feuerfest. Ein Mitarbeiter einer Baufirma, die in dem Club gearbeitet hat, beschreibt die Mängel.
Dieser Schaumstoffbelag war direkt an der Betondecke installiert, sagt er. Darüber war eine Decke aus Tannenholz. Unser Angebot war, teurere, aber feuerabweisende Materialien zu verwenden, die nur ganz langsam verglühen, 1 Zentimeter in einer halben Stunde.
Es gab auch keine Sprinkleranlage. Der Club war mehrmals kontrolliert worden, zuletzt noch wenige Tage vor der Katastrophe mit 32 Toten und über 150 Verletzten, von denen noch viele in Lebensgefahr schweben sollen. Die Zustände in der Disco waren offenbar kein Zufall. 2 weitere Clubs derselben Betreiber waren in den vergangenen Jahren ausgebrannt. Gegen sie wird jetzt ermittelt wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung. Wie es nach dem Rücktritt der Regierung jetzt in Rumänien weitergeht, ist noch nicht klar. Ponta hat seinen bisherigen Verteidigungsminister als Übergangsregierungschef vorgeschlagen. Die Opposition fordert, dass die Parlamentswahlen vorgezogen werden.
Was sonst noch wichtig war?
Der VW-Skandal wird immer größer. Der Konzern hat bekannt gegeben, dass nicht nur Abgaswerte manipuliert worden sind. Volkswagen hat seinen Kunden auch zu niedrige Werte beim CO2-Ausstoß und beim Spritverbrauch angegeben. Davon betroffen sind insgesamt rund 800.000 Fahrzeuge. Zum ersten Mal nicht nur Dieselfahrzeuge. Laut Verkehrsminister Alexander Dobrindt sind auch knapp 100.000 Benziner dabei. Der CSU-Politiker forderte von VW, dafür zu sorgen, dass auf die Kunden keine zusätzlichen Kosten zukommen, zum Beispiel durch Kfz-Steuern wegen des höheren Spritverbrauchs. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Volkswagen sei in der Pflicht, alles offen zu legen und die Unstimmigkeiten schnell aufzuklären. Außerdem müsse sich der Konzern so ändern, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Ähnliche Forderungen kommen auch von der EU-Kommission. Die VW-Aktie hat heute noch mal deutlich verloren. Zwischenzeitlich lag das Minus bei fast 11%.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die neuen Enthüllungen werden auch im Netz diskutiert. Auf süddeutsche.de erklärt Scholl dazu: Die von Volkswagen und möglichen anderen Autoherstellern seit Jahrzehnten praktizierte Strategie, jede technische Beschränkung zu bekämpfen und wie am Abgasskandal ersichtlich, ohne Hemmungen zu übergehen, hat ihren Grund in der Willfährigkeit staatlicher Behörden. Stedes sieht noch größere Konsequenzen aus der VW-Affäre. VW, DFB, Deutsche Bank, vor Jahren Siemens. Für das deutsche Saubermann-Image kann das doch eigentlich nur verheerend sein. Und Pennywise 97 drückt bei Zeit.de seine Sorgen aus. Als Betroffener bin ich immer noch stark verunsichert, wie ich mich verhalten soll. Auf den Folgeschäden bleibe ich wohl sitzen. Es ist unfassbar, dass auf so eine dreiste Art betrogen werden darf und der Kunde am Ende der Dumme ist. Auf spiegel.de zeigt sich Multi-Music-Man vom Skandal nicht überrascht. Irgendwann musste das Kartenhaus aus immer größeren Protzschlitten mit den Verbräuchen von Kleinwagen in sich zusammenbrechen. Ich denke, daran beteiligt sind auch andere Firmen neben VW.
Elektronische Zigaretten und E-Shishas sind nichts für Kinder und Jugendliche, findet auch die Bundesregierung. Sie sollen in Zukunft nicht mehr an unter 18-Jährige verkauft werden dürfen. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf dazu jetzt gebilligt. Er kommt von Familienministerin Manuela Schwesig.
Von den E-Zigaretten und E-Shishas gehen Gefahren, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aus, weil hier Stoffe drin sind, die auch schädlich sind, die zum Teil krebserregend sind und die vor allem die Lunge, die sich ja noch bei Kindern und Jugendlichen entwickelt, stark belastet.
Durch das Verkaufsverbot an Minderjährige will die Familienministerin verhindern, dass eine neue Kultur des Rauchens unter Kindern und Jugendlichen um sich greift, gerade durch verlockende Geschmacksrichtungen wie Apfel, Schokolade oder Mango. Das neue Verbot soll auch für den Online-Versand von E-Zigaretten gelten. Die Polizei ist mit einer bundesweiten Razzia gegen einen internationalen Schleuserring vorgegangen. Fast 600 Einsatzkräfte durchsuchten Gebäude in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg und nahmen 7 Verdächtige fest. Der größte Schlag gelang der Polizei in Essen. Dort nahmen schwer bewaffnete Spezialkräfte einen 24-Jährigen fest. Er soll der Anführer der Bande sein. Die Schleuser sollen Libanesen und Syrern gefälschte Reisepässe besorgt haben für bis zu 10.000 Euro pro Person. Außerdem sollen sie Flugtickets nach Deutschland organisiert haben. Familien mussten sogar bis zu 90.000 Euro zahlen.
Was noch wichtig wird:
Die Flüchtlingskrise beschäftigt morgen noch einmal die Spitzenpolitiker der Regierungsparteien. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sprechen in Berlin darüber, wie Deutschland mit den vielen Menschen umgeht, die ins Land kommen. Es geht vor allem um die Frage, wie Flüchtlinge am besten registriert werden können. Mit dem Thema Asylpolitik befassen sich morgen auch die Regierungschefs der Bundesländer. Weltpremiere in Berlin. Da wird am Abend der letzte Teil der Tribute von Panem-Filmreihe gezeigt. Mit dem vierten Film ist Schluss. Er wurde zum Teil in Berlin gedreht, unter anderem auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. In die Kinos kommt Mockingjay 2 am 19. November.
Und sonst in der Welt?
Frankreich will sein Blutspendeverbot für Schwule aufheben. Gesundheitsministerin Marisol Touraine hat angekündigt, dass ab nächstem Jahr niemand mehr wegen seiner sexuellen Orientierung beim Blutspenden abgelehnt werden soll. Das Verbot soll aber erstmal schrittweise gelockert werden. Ab dem Frühjahr können alle Männer spenden, die seit einem Jahr keinen Sex mit anderen Männern hatten. Grund für das noch geltende Blutspendeverbot: Die Empfänger sollen vor AIDS geschützt werden. Statistisch gesehen haben schwule Männer öfter HIV als andere. Ärzte sagen aber inzwischen, dass ein generelles Verbot nicht mehr gerechtfertigt ist, weil es bessere Nachweisverfahren für das Virus im Blut gibt. Auch in Deutschland gilt bisher ein Spendeverbot. Auf den Malediven im Indischen Ozean hat Präsident Abdullah Yamin den Notstand ausgerufen. Er ist auf 30 Tage begrenzt, trifft aber auch die politische Opposition im Land. Eine geplante Großdemung in der Hauptstadt Malé ist damit verboten. Offiziell dient der Notstand der nationalen Sicherheit. Hintergrund ist eine Explosion auf dem Boot des Präsidenten. Nach Auffassung der maledivischen Regierung ein Anschlag. Der US-Geheimdienst FBI sieht das anders. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass die Explosion durch eine Bombe ausgelöst wurde. Staatschef Yamin ist umstritten. Kritiker werfen ihm vor, die Opposition auf den Malediven mundtot machen zu wollen. In der Türkei hat eine Richterin mit Kopftuch einen Prozess geführt. Nein, das ist in der Türkei bisher nicht üblich, denn offiziell ist die Republik noch laizistisch. Heißt, Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk wollte eine strikte Trennung von Staat und Religion. Unter Präsident Recep Tayyip Erdogan ändert sich das aber mehr und mehr. Erst im Juni hatte der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte das Kopftuchverbot für Richterinnen aufgehoben. Erlaubt ist das religiöse Symbol auch schon in Unis und Schulen, im öffentlichen Dienst und im Parlament. Bei Armee und Polizei müssen Türkinnen noch darauf verzichten. Die Richterin mit Kopftuch hat im Netz heftige Diskussionen ausgelöst. Manche sprechen von einem Inkrafttreten des islamischen Rechts in der Türkei. Staatschef Erdogan wird regelmäßig vorgeworfen, das Land zu islamisieren.
Wissensnachrichten.
In Deutschland wird erstmal kein Genmais angebaut. Und Google will uns helfen beim E-Mails beantworten. Das sind zwei Themen aus den Wissensnachrichten von heute. Und darüber spreche ich jetzt mit Anneke Schäfer aus unserer Nachrichtenredaktion. Kein Genmais in Deutschland. Ist das jetzt ganz fest?
Erstmal ja. Die großen Hersteller von genetisch verändertem Saatgut haben sich entschieden, das Nein in Deutschland zu akzeptieren, obwohl die EU den Anbau eigentlich erlaubt. Der Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hatte vor einem Monat bei der EU beantragt, dass die Konzerne in Deutschland keine genmanipulierte Saat verkaufen. Und damit sind sie offenbar einverstanden. Sie haben nämlich eine Einspruchsfrist verstreichen lassen.
Heißt das, dass jetzt nur bei uns kein Genmais mehr angebaut wird?
Nee, die Mehrheit der EU-Staaten will keinen Genmais anbauen und macht das so ähnlich wie Deutschland. Wirklich verbreitet ist Genmais in Europa eigentlich nur in Spanien. Aber es geht ja hier nur um den Anbau. Auch in Deutschland sind Genmais und Soja üblich als Futtermittel für Tiere. Aber da wird das fertige Futter eben importiert. Das wächst nur nicht hier. Vor allem in den USA, Brasilien und Argentinien sind Genmais, Soja, Baumwolle und Raps ganz normal. Das ist ein riesiger Markt.
Trotzdem sind genmanipulierte Pflanzen ja umstritten. Was sind denn eigentlich die Vorteile daran?
Also die Pflanzen produzieren Insektizide in ihren Blättern und schützen sich so gegen Schädlinge wie den Maiszünsler zum Beispiel. Der Vorteil für die Bauern ist also, dass sie nicht mehr so viel spritzen müssen. Das erledigen die Pflanzen sozusagen selbst. Und dann gibt es auch noch eine andere Variante, bei der es nicht um Insekten geht, sondern um Unkraut auf den Feldern. Das sind die Pflanzen resistent gegen den Wirkstoff Glyphosat. Die Bauern können also spritzen und dabei werden alle Pflanzen vernichtet, außer der Mais.
Klingt, als müssten die Bauern eigentlich so ziemlich großes Interesse haben daran.
Ja, die Hersteller werben auch damit, dass die Erträge 10-15% höher sind. Aber in Deutschland gibt es auch viel Skepsis, deshalb ja auch das Verbot. Viele befürchten, dass die Pflanzen der Umwelt schaden, dass das Insektizid, was sie produzieren, sich über die Pollen kilometerweit verbreitet und dass zu viele andere Insekten sterben, nicht nur die Schädlinge. Und in der Cornflakes-Schüssel will den genveränderten Mais kaum jemand haben. Genetisch veränderte Lebensmittel sind in Europa sehr selten und müssen gekennzeichnet werden.
Kommen wir vom Genmais zu Google. Das neue Mailprogramm Inbox soll bald selbst auf E-Mails antworten. Wie soll das gehen?
Über eine neue Funktion, die Smart Reply heißt. Google will gucken, welche Mails mit einer schnellen Antwort erledigt sind und dann schreibt das Programm einen Vorschlag. Ein Beispiel, du bekommst eine Mail von einem Freund, der schreibt, hey, ich habe nächsten Monat eine Woche Zeit, wollen wir zusammen irgendwo hinfahren? Dann textet dir dein Mailprogramm vielleicht eine Antwort wie, ich bin gerade dabei, Urlaub zu planen, ich fahre wohl schon nächste Woche. Solche Infos kann Google ja aus deinem Kalender ziehen oder aus deinen Suchanfragen.
Darf ich denn die E-Mail, die Google mir vorbereitet, wenigstens noch gegenlesen? Kann man ja nicht selber machen, ne?
Ja, ein Glück kannst du natürlich gegenlesen und auch verändern. Ich glaube, sonst könnten da ganz schön schräge Sachen bei rauskommen. Man bekommt sogar bis zu 3 Optionen möglicher Antworten. Und nach lernt das Programm dann dazu und will die Antworten immer passender machen. Und vielleicht kommt dann irgendwann das nächste Update, mit dem auf bestimmte Mails wirklich ganz automatisch geantwortet wird. Das könnte ja schon Zeit sparen. Smart Reply soll diese Woche starten, erstmal aber nur auf Englisch.
Dann gibt es noch eine Meldung, die uns noch mehr über Dinos beibringt.
Es geht um den Allosaurus. Der konnte nämlich eins besonders gut, das Maul aufreißen. Forscher aus Großbritannien haben den Kopf dieses kleinen Fleischfressers rekonstruiert. Dabei kam heraus, der Allosaurus konnte seine Kiefer bis zu 92 Grad weit öffnen, also etwas weiter als ein rechter Winkel. Der Tyrannosaurus Rex, der ja auch schon als ziemlich großmäulig gilt, der kommt auf bis zu 80 Grad. Das Maul weit aufzureißen war für den Allosaurus wichtig, um andere Tiere schnell und schwer zu verletzen. So konnte er auch Tiere jagen, die viel größer waren als er selbst.
Die Wissensnachrichten. Danke, Annike.
Wetter.
Der Abend und auch die Nacht bleiben meistens trocken. Im Nordwesten und Westen werden die Wolken zwar dichter, sind aber eher harmlos. Die Temperaturen gehen runter auf 11 bis 1 Grad. Morgen dann insgesamt wolkiger. Vor allem im Norden und Nordwesten sind auch ein paar Tropfen drin. Dann höchstens 6 bis 18 Grad. Der Freitag bringt beim Wetter kaum Änderungen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.